Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist NewcastCast,
dein Fallout-Lore-Podcast.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Episode 32. Wir sind in der dritten Staffel NewcastCast. Schönen guten Abend und wir sind komplett. Hallo ihr beiden.
Moin.
Na, wie geht's euch?
Ja, ganz gut. Bisschen müde, aber läuft.
Doch,
sehr
schön. Ich kann mich auch überhaupt nicht beklagen. Also,
du hast gestern Super Bowl geguckt.
Ja, ich habe Super Bowl geguckt. Das war beziehungsweise was heißt gestern? Ja, um 0.30 Uhr ging es los. Ist für mich immer einmal im Jahr ich mag ja auch Football und ist dann immer so ein bisschen das Highlight. War jetzt gestern nicht unbedingt das große Highlight-Spiel, aber war okay.
Viele gucken das ja auch wegen den ganz besonderen Werbungen, die mehrere Millionen kosten.
Irre.
Ja,
irre,
das Problem ist, die siehst du in Deutschland ja nicht. Also die musst du dir ja so oder so danach, also ich meine, ich habe sie mir inzwischen auch schon reingezogen, muss ich gestehen. Aber du musst sie dir danach sowieso auf YouTube angucken. Also da bleibt dir nichts anderes übrig, weil du halt die deutschen Übertragungen, also du könntest es dir im Original angucken. Ich habe den Game Pass, habe ich auch, dann guckst du es dir über den NFL-Stream an, aber auch da werden halt keinerlei Werbung gestreamt, sondern die...
Das wusste ich zum Beispiel auch nicht.
Da siehst du dann so ein bisschen Stadion und so weiter. Und wenn du es über RTL schaust zum Beispiel, ja, dann macht RTL eigene Werbeblöcke, aber auch bei weitem nicht so viel wie die Amis.
Die sind auch nicht so teuer hier in Deutschland.
Nee.
Wir reden über den Super Bowl. Das heißt, diese Folge wird top aktuell für euch aufgenommen. Wenn ihr das hört, ist der 10.2. Und wir sind hier am Abend des 9.2. Also aktueller haben wir es, glaube ich, bisher fast noch nicht gemacht. Und fast so aktuell wie der wundervolle Super Bowl sind unsere News. Und da wollen wir auch direkt mal reingehen, würde ich sagen.
Alarmstufe News.
Ja, sorry, Gerrit, dass ich jetzt hier dein Super Bowl-Geschwärme so abgebrochen habe, aber Kelly hat brandheiße Eisen für uns im Feuer.
Ja, es war ganz witzig. Wir haben gerade so diskutiert, wie viele Staffeln wird Fallout haben? Auf wie viel haben sie es ausgelegt? Weil ist ja jetzt die zweite Staffel ist ja jetzt durch. War so ein bisschen. Ja, sie war geil, aber sie hat so ein bisschen. Ich würde schon sagen, so das Feeling so von einem zweiten Teil einer Trilogie. Also schon geil, aber irgendwie nicht ganz zum Abschluss gekommen, sondern aufgebaut für das, was auf uns noch zukommt.
Immer außen vorgenommen die zwei Türme, weil der Film ist einfach genial.
Ja, definitiv. Ja,
das Imperium schlägt zurück.
Ja, richtig. Also es gibt ganz viele zweite Teile, die einfach genau das nicht haben, sondern super geil sind.
Der Tempel des Todes?
Guck mal, in den richtig guten Trilogien sind es immer die mittleren Teile, die einfach die besten sind.
Ja, ja, ja. Obwohl ich als Kind immer Rückkehr der Jedi-Ritter am besten fand. Aber ich glaube, das weiß ich auch nicht. Das kann mir kein Erwachsener bestätigen. Die meisten finden den als schwächsten Teil der Trilogie. Aber egal. Haben wir sonst noch News? Habt ihr noch was zu ergänzen? Ich hätte nichts, glaube ich.
Genau, also wir haben noch nicht gesagt, wie viele Staffeln wir jetzt von Fallout bekommen, genau. Weil das ist nämlich jetzt erstmal bestätigt. Ich glaube, seit Endor glaube ich nichts mehr, aber sie haben jetzt erstmal auf 6 Staffeln festgelegt.
Ja, wobei ich immer sagen muss, diese Vorfinanzierung, die dann ja immer klar werden, also das sind ja immer Finanzierungspläne, die dann da klar werden, das bedeutet ja immer nicht, dass die Story auch so weitergeführt wird, sondern wir haben das zum Beispiel bei einem der bekanntesten jetzt wie heißt das hier, The Walking Dead gesehen, dass dann viele Charaktere verlassen uns und so weiter und so fort, weil die werden dann rausgeschrieben oder neue kommen dazu.
Weil sie zu teuer sind.
Entweder zu teuer oder halt einfach auch, also ich weiß nicht, viele haben einfach halt auch nach ein paar Staffeln, also nach spätestens 4, 5 Staffeln nimmst du als Schauspieler halt auch mehr Geld oder du hast dann einfach auch keinen Bock mehr, dich auf gerade junge Schauspieler haben wir irgendwann das Problem, dass du dann nur noch damit identifiziert wirst.
So ja, ist es.
Na, ja. Also das Paradebeispiel dort, Rupert Grint, der hat halt wirklich Probleme, also der Darsteller von Ron aus den alten Harry Potter Filmen, der hat halt echt Probleme gehabt, zeitweise
der wirklich Rollen zu finden. Der hat bei Walking Dead mitgespielt?
Nee, der hat nicht bei Walking Dead mitgespielt, aber der hatte Probleme, Rollen zu finden danach, die ihn überhaupt nehmen, außerhalb von irgendwelchen kleinen, du bist wieder ein ähnlicher Charakter in einem englischen Vorstadtfilm.
Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Die große Frage, die sich für mich stellt, ist, wird NukaCast mehr oder weniger Staffeln am Ende haben als die Fallout-Serie auf Prime?
Schauen wir mal. Mal gucken, wie viele Spin-offs noch gibt.
Boah, krass, wir werden es versuchen. Wir werden es auf jeden Fall durchziehen.
Das liegt ganz an unseren Zuhörern. Empfiehlt uns weiter, schreibt Kommentare, gibt uns Bewertungen bei Spotify etc. Und ja, rührt die Werbetrommel und kommt nächstes Wochenende vorbei. Und da steppen wir jetzt rüber nämlich.
Oh, ganz kurz eins hätte ich noch. Aber
ja. Schnell.
Alles gut. Step weiter. Nein, Analog. Weiter.
Lauf.
Komm rüber. Lauf. Gerrit, verlass Lauf. Uns jetzt nicht. Verlass uns jetzt nicht.
Lauf.
Gerrit, wir sind ganz, ganz Ohr. Was möchtest du uns mitteilen?
Ja, ich weiß ja nicht, ob alle das mitbekommen haben, aber die Artemis 2 steht ja vor der Tür. Wir fliegen, oder was heißt wir? Es werden ja mal wieder Leute zum Mond geschickt.
Das ist das heißt, weg, Gerrit, das habe ich dir gesagt. Die werden nicht zum Mond geschickt, die werden um den Mond geschickt.
Nein, das stimmt nicht. Die ersten zwei Missionen sind jetzt gestartet. Das heißt, die ersten zwei unbemannten Raumschiffe sind jetzt losgeflogen mit einem Recovery Pod. Das heißt, das ist das, was man früher in den Apollo-Missionen immer diesen schönen Lander nannte. Den stellt man da schon mal hin, nämlich mit genug Treibstoff für den Rückflug, wo dann das Modul später andockt. Und mit einem Rover, den man da nämlich auch schon hinstellt. Und die gehen jetzt in einen Orbit. In 25 Tagen startet die Artemis 2 Mission, bemannt mit vier...
Sind wir jetzt ein Raumfahrt-Podcast?
Astronauten? Nein, aber hey, wir sprechen über Fallout mit Aliens und so weiter. Da werden wir kurz sagen dürfen, dass wir nach ungefähr 50 Jahren mal wieder Leute zum Mond schicken.
Ja, DDR-Mondbasis. DDR-Mondbasis. Eine meiner Top 5 Insta-Seiten. DDR-Mondbasis. Check das aus.
Wer da Bock drauf hat und ob die Nazis nicht doch auf der dunklen Seite des Mondes stecken, weil, also, oder gesteckt haben. Man hat sie ja anscheinend wieder auf die Erde zurückgeholt.
Ich wollte gerade sagen, die sind alle unter uns. Also, die sind nicht auf dem Mond. Das kann ich dir so sagen.
Startet, wie gesagt, in 25 Tagen. Finde ich ganz cool. Ist eine ganz, ganz bunt gemischte Truppe mit drei Männern, wobei einer tatsächlich auch aus Kanada kommt und die anderen drei sind schreiend weggelaufen. Ah, Kanadier! Und einer Frau und nee, finde ich, aber muss aber erwähnt werden, wenn sowas schon unterwegs ist.
Ja, ja. Da habe ich noch zwei Sachen. Einmal, wir hatten jetzt auch jemanden in den Orbit geschickt im Rollstuhl, das fand ich auch sehr geil, dass die da alles gemacht haben, dass die da mitfliegen konnte und sich damit im Prinzip ein Traum erfüllt hat, weil alle haben gesagt, sitzt im Rollstuhl, nee, Raumfahrt ist da nicht. Und jetzt hat sie sich den Traum erfüllt und sie konnte doch als querschnittsgelähmte Person einmal die Erde verlassen. Und, was ich auch noch erzählen wollte, ich war schon mal bei Camp Canaveral, das war auch sehr geil.
Ich war auch schon mal im All.
Genau.
Das wäre doch geiler. Also ehrlich, wenn mein Rücken nicht so kaputt wäre, wäre ich voll dabei.
Und was ich nebenbei noch kurz erwähnen würde...
Ich war schon mal im Weltraum.
Also für mich wäre das gar nichts. Allein dieser, also ich finde ja Fliegen persönlich schon furchtbar. Ne? Aufgrund dieser, ich habe Kontrollverlust.
Ich liebe das.
Ja, Fliegen an sich ist cool, aber ich habe halt immer dieses so, weißt du sitzt halt hinten drin und das ist ja schon nicht meins. Wo du kannst ja nichts machen. So, bums, so. Fertig. Wenn das Ding abstürzt,
Filme gucken.
Stürzt der Scheiß ab, kannst du nichts machen. Ist nicht meins. Und dann hast du da so 200, 300.000 Tonnen Flüssigtreibstoff unter dir. Nee, vergiss es. Nee. Mm-mm.
Nur schlecht.
Nur schlecht. Aber wollen wir rüber ins Analoge, denn nächstes Wochenende bin ich auf der Comic-Con in Dornbirn, hatte ich schon mal gesagt. Und ich werde versuchen, Samstagnachmittag von dort aus einen Livestream auf Twitch zu schalten. Also schaltet gerne ein, kommt vorbei. Da werde ich diverse Interviews führen und einfach mal ein bisschen da die Stimmung einfangen. Ansonsten, ja, sonst glaube ich, habe ich nichts mehr. Diesen Donnerstag kommt jetzt unsere erste Doppelfolge Amazon und Prime Reviews raus, also quasi die Audio-Mitschnitte von unseren Twitch-Shows zu den einzelnen Folgen. Kommt jetzt jede Woche Donnerstag eine Doppelfolge raus, um euch die Wartezeit auf die nächste Newcastle-Folge ein bisschen zu verkürzen. Also quasi übermorgen. Freut euch drauf. Ja, und wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, wir wandern mal rüber in unser Hauptfolgenthema.
Und es passt diesmal auch so gut, ne?
Ja.
Aber hallo.
Richtig dünnig.
Ja, Gerrit, du hast das wundervolle Skript geschrieben und darfst doch direkt anfangen.
Ja, im Grunde, das Ganze beginnt, wir sprechen heute über The Oasis. Das Geile an dieser wirklich Neben-Neben-Neben-Quest ist, dass sie einen aber in so ein geiles Retro-Feeling wieder reinbringt. Es geht um Folgendes. Du kriegst ab und zu mal so kleine Hinweise. Ein kleiner Kommentar vom im Radio. Hier oder da mal ein kleiner Hinweis, dass sich irgendwo im Ödland tatsächlich richtiges Grün verstecken soll. Richtig grüne Büsche, Wellen, Wald, richtig grün einfach. Und den kannst du finden. Ist wirklich versteckt, muss man wirklich, also muss man sagen, ne? Man klettert so ein bisschen durch Felsen durch und so weiter und so fort.
Ja, ich habe ein bisschen gebraucht, um das zu finden. Aber es war vielleicht auch
markiert, wenn wir dann irgendwann genug kommen. Am nördlichsten Ende der Map im Gebirge, ja.
Ja, man kraxelt so ein bisschen durchs Gebirge, grau, 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 grau. Und plötzlich tauchen immer mal wieder so kleine grüne Büsche auf. Hier mal ein kleiner, da mal ein Stroh, da mal ein kleines Grässchen grünes. Und das wird immer mehr, wenn man dieser Spur quasi folgt. Dann geht man durch so eine kleine Schlucht und plötzlich stehst du vor grün. Ne? Wirkt mega surreal, weil du hast halt wirklich diese Baumgeräusche und so weiter. Sauberes Wasser, eine Geräuschkulisse, die genau dafür da ist. Also es ist plötzlich so, als wenn du in so einem, also da fehlt nur noch dieses, die Moldau von, wie heißt der noch? Jetzt fällt mir der Künstler nicht ein, macht nichts, dass du wirklich diese ganz entspannten Melodien noch da drunter gelegt hast. Super. Erzeugt sofort ein Gefühl von Hoffnung, alles ist toll und so weiter und so fort. Anstatt dass dein Geigenzähler knackt die ganze Zeit, hast du plötzlich einen Vogelgezwitscher und so weiter. Aber das Ganze wirkt einfach unfassbar falsch. Du läufst vorher durch dieses alles
zerstört. Friedrich Smetanas hat die Moldau geschrieben.
Ah, dankeschön. Du läufst vorher durch dieses ganze völlig zerstörte und so weiter. Überall, es strahlt hier, es strahlt da. Du hast immer ein Ohr auf deinen Geigerzähler. Dreht der jetzt nicht durch? Muss ich Red X nehmen? Muss ich weglaufen von der Ecke hier? Werde ich von irgendwas angegriffen und so weiter? Und dann stehst du da plötzlich mitten im Grün. Unfassbar cool. Wo können wir das Ganze finden, Andy?
Ja, also liegt wirklich entfernt von den ganzen Hauptsiedlungen, wirklich am nördlichsten Ende der Map in einem Gebirge, wie du schon sagtest. Und die ist fürs Main Game komplett irrelevant. Also je nachdem, was man da macht, kann das Ganze auch im Abspann auftauchen. Aber an und für sich braucht man das fürs Main-Game nicht. Die Main-Game-Orte hatten wir schon erwähnt, haben wir im Prinzip alle besprochen. Wir werden am Ende der Staffel noch eine Der Weg des einsamen Wanderers-Folge machen, wo wir das Main-Game einmal durchbaldovern. Aber The Oasis gehört nicht dazu. Ganz viele Spieler entdecken das Ganze zufällig, wenn sie einfach so die obere Map-Region erkunden, also alles weit weg von DC, quasi von Washington aus der Stadt raus. Wenn man da so rumläuft, kann man das tatsächlich durch Zufall finden. Ich weiß gar nicht, wie ich beim ersten Mal spielen auf The Oasis gekommen bin. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Kann durch die Komplettlösung tatsächlich damals gewesen sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr wirklich. Aber das Ganze, dass das so ein Suchen ist und so ein, ach guck mal, was ist das hier für ein Pfad und wieso sind hier auf einmal so viele Büsche, und wenn man dann den Haupttoren immer näher kommt, wird man ja auch direkt von Vater Birch begrüßt.
Ey, die sind so geil, die Typen.
Ich finde, ich liebe die. Da wird Kelly gleich, glaube ich, noch ein bisschen drüber erzählen. dieses Wissen über die Oasis ist aber auch streng gehütet und das spielt alles so ein bisschen in den Lore da mit rein, denn auch da gibt's innerhalb dieser Partei, die das Ganze bewohnt und bewacht, gibt es da auch Meinungsverschiedenheiten, wofür man das Ganze nutzen sollte und so. Dazu später mehr. Aber im Prinzip ist diese Abgeschiedenheit und Isolation auch der größte Schutz für diesen Ort, weil das ist wahnsinnig fruchtbar da, im Gegensatz zum Rest des Ödlandes. Das ist natürlich sehr begehrt. Ich sag mal, wenn irgendeine Fraktion davon Wind bekommen würde, die würden da ja einmal kurz einreiten und dann wäre das Ganze übernommen, so, ne?
Ja, ausgebeutet und fertig.
Ja, ich glaube, die haben noch nicht mal wirklich Waffen, bis auf die eine Person.
Ja, doch, die haben normale Gewehre und der eine von denen ist ehemaliger Outcast der Bruderschaft, also ehemaliger Bruderschaftler und der hat sogar ein Lasergewehr. Und sonst die Person, die da direkt am Eingang am Wachtor steht, hat, glaube ich, so ein Karabiner, so ein Jagdgewehr. Ja, ein bisschen Waffen haben die. Und da kann man sich auch mit denen drüber unterhalten, wie das denn zu deren eigentlicher Lebenseinstellung passt. Aber ja, wer sind die überhaupt?
Genau. Die Tree Minders oder auch im Deutschen die Baumhüter. Ist schon ziemlich selbsterklärend. Die sind so ja, sehr naturverbunden, schon fast so ein bisschen
öff.
Ja, aber auch die Klamotten sind auch crazy, die tragen so
geil,
Lumpen mit so Ästen raushängen.
Am geilsten finde ich wirklich diese Äste, die da so überall so reingesteckt rausgucken und so weiter, so, ne?
Die könnten halt direkt aus Oblivion oder Skyrim sein.
Ja, ist so.
Auch wenn man ein einfaches Cosplay machen möchte, das.
Richtig geil. Und jeder, der es erkennt, das würde ich so abfeiern, ey.
voll.
Wobei ich gestehen muss, ich würde es auch bei jedem abfeiern, der das nicht erkennt und dich einfach nur völlig planlos anguckt. So,
okay, was du kleidest dich in Lumpen und überall gucken da Äste raus. Und hast eine Knarre.
Musst du halt noch so eine richtig schöne Fallout-Knarre dabei haben.
Ja, genau, einfach so ein Lasergewehr, dann wird es langsam offensichtlicher.
Ja, wunderschön. Ja, Technologie bis halt auf die paar Waffen, die sie haben, spielt bei denen halt kaum eine Rolle. Wie schon gesagt, die sind sehr naturverbunden, lehnen Technologie auch so ein klein bisschen ab. Wenn man so mit denen spricht, wirkt das schon durch. Und die Waffen sind so die einzige Ausnahme, was die so an Technologie benutzen.
Ja, und da sagen die ja auch, da kannst du dich mit denen drüber unterhalten. So, ey, es ist ja so typisch, wenn irgendwelche Reaktionären immer sagen, was? Du bist links, dann darfst du ja gar kein Smartphone haben. So, und die sagen dann halt so, ja, aber das ist hier super feindselig und wir brauchen das, um uns halt gegen Leute zu verteidigen, die uns durch Zufall entdecken und die wir hier nicht haben wollen. Und da kommen auch so ein bisschen zu, wieso kommen wir da eigentlich rein? Weil man nähert sich dem Ganzen und sofort kommt hier Birch, der Anführer dieser Gemeinschaft, kommt raus und sagt sofort hier, er hat schon von dir gesprochen, trete ein, so, ne? Also, ja, man kommt für die Tree Minders nicht ganz unerwartet dahin. Ne, die knallen dich also nicht gleich ab.
Hat schon was sehr Kultartiges. Was schon
wenig,
sehr religiöses.
Ganz dezent.
Aber auf jeden Fall verehren die jemanden namens dem Baumvater und das ist auch der dich dann sprechen möchte. Die Baumhüter nennen ihn halt so, aber kommen wir gleich noch zu, wer da dahinter steckt. Genau, sie betrachten den Baumvater als die Quelle des allen Lebens. Die sind halt da, haben da so ein bisschen so eine Religion drum. Im Prinzip ist der Baumvater mehr oder weniger der ihr Gott, den sie verehren. Und Kritik und Zweifel werden kaum geduldet. Ja. Genau. Das ist so der Kult. Der Baumhüter oder der Tree Minders.
So geliebt, als ich dann herausgefunden habe, wer dahinter steckt, ne?
Das ist so geil. Auch es ist auch richtig gut aufgebaut, weil die sagen dir nicht, wer es ist. Und auch im Gespräch musst du explizit fragen, ja, wie heißt du eigentlich? Da hast du keine Ahnung, dich schon durch 20, 25 Textboxen geklickt. Und dann kannst du die Frage stellen, ja, wie heißt du eigentlich? Und dann ist, glaube ich, ein paar Leuten, die Kinder drunter gefallen. Ich meine, man erkennt es ein bisschen schon, aber genau, wer steckt denn da hinne?
Ja, also ich wollte auch mal einmal so dieses, dass du meintest, ja, Kritik und Zweifel werden kaum geduldet, ja, aber es wird auch so typisch Religion alles immer so interpretiert, ne? Es ist immer, ja, alles genau, so Auslegungssache. Egal, was du sagst dazu und egal, was auch der Baumvater sagt, alles wird so interpretiert, wie man es gerade gebrauchen kann, ne? Also die sind alle schon super piecig drauf und erstmal sehr, sehr freundlich und wohlgesonnen, dir gegenüber fast missionarisch, würde ich fast sagen. Und oh, ja, es wird immer alles genau so in die Waagschale gelegt, wie man es gerade braucht, ne? Also so richtig religiös und sympathisch. Missionarisch kommt schon hin, ja. Ja, wer ist eigentlich der Baumvater? Und wir haben schon mal über ihn gesprochen in unserer Fallout 1 Staffel. Denn der Baumvater ist ein uns bekannter Charakter aus Fallout 1 und 2. Und zwar reden wir hier über Harold. Den treffen wir in Fallout 1 in The Den, bin ich der Meinung.
Ja.
Relativ abgeschieden in so einer Hausruine und der lebt da quasi, ja, hat seine beste Zeit schon hinter sich, sollte man meinen. Harold ist in einem Vault untergekommen, über den man, weil Fallout Van Buren nie rausgekommen ist, wenig erfährt, aber das ist ein Vault, in dem nur die Kinder von Superreichen gewohnt haben. Die hatten dann sozusagen eine, ja, die hatten die Overseerin, bin ich der Meinung, war sozusagen die Aufsichtsperson, aber alles andere waren nur Kinder bis 15. Und Harold war 5, als er in den Bunker gegangen ist, also 77, und ist mit 18 dann aus dem Bunker raus und hat dann relativ erfolgreiches Caravan-Unternehmen hochgezogen, was auch wirklich viel Gewinn abgeworfen hat, und er war sehr, sehr beliebt auch, hat er sich echt ein kleines Unternehmen aufgebaut, aber irgendwann wurden halt die Überfälle von Raidern waren immer gegeben, aber die Überfälle von Supermutanten wurden immer, immer mehr, und dieses Karawanengeschäft wurde immer teurer, weil er immer mehr Geld für Sicherheit ausgeben musste. Und dann hat er irgendwann gesagt, okay, alles klar, das geht so nicht weiter, wir müssen dieser Scheiße mit den Supermutanten auf den Grund gehen. Und dann hat er so eine Abenteurergruppe um sich geschart. Die haben dann rausgefunden, ja, das ist irgendwie, kommt das von dieser Mariposa Militärbasis. Das scheint so das Epizentrum dieser Supermutantenepidemie zu sein. Unter anderem einer der Leute in seiner Karawane oder in dieser Abenteuergruppe war Richard Gray, der spätere Meister. Da haben wir auch schon mal drüber geredet in der ersten Staffel. Und ja, die sind dann nach Mariposa in die Militärbase gegangen. Da gab es dann einen großen Unfall. Das gibt's immer, wird immer nur so angerissen, was da wohl passiert ist, weil Harold dann auch ausgenockt wurde und man nicht genau weiß, was da passiert ist. Richard Gray wurde ja von so einem Kran während einer Auseinandersetzung in ein FIV-Becken geschlagen. Und Harold ist dann außerhalb der Militärbasis aufgewacht und war auch mit dem FIV infiziert. Wir lernen ihn in Fallout 1 kennen als diesen abgerissenen Typen, der aber einen guten Sinn für Humor hat. Er ist da schon rein optisch ein Ghoul, aber mit FIV infiziert. Also er hat nicht den klassischen Werdegang zum Ghoul. Er wirkt optisch halt nur wie ein Ghoul, aber er ist eigentlich ein Mutant durch FIV entstanden. So, da lernen wir kennen, haben auch durch Quests mit denen zu tun. Wir wissen, er hat gute Verhältnisse zur Diebesgilde und ja, hat Verbindungen irgendwie überall hin, weil er halt auch schon so lange lebt. Wir treffen ihn dann später in Fallout 2 wieder. Da ist er Bürgermeister von wie heißt denn noch dieses Atomkraftwerk? Gecko.
Das ist Gecko, genau.
Da ist er Bürgermeister und ist da auch mit Rat und Tat zur Stelle. Und er ist halt ein sehr, sehr gutmütiger Typ, ne? Der hat Humor und der will halt eigentlich Gutes tun. Und er kommt halt mit den ganzen Ghoulen in Gecko unter, weil die ihn halt auch für einen Ghoul halten, weil er so aussieht. So, und in Teil 2 wird uns gewahr, und das erzählt er uns auch, ihm wächst ein kleiner Baum aus dem Kopf. So, und ja, so geht seine Geschichte dann immer weiter, und nachdem Fallout 2 zu Ende ist, macht er sich halt auf den Weg und wandert weiter. So, und das, er hat, ja, wie gesagt, überall Verbindungen hin, kommt irgendwie überall relativ gut klar und wandert bis in die DC-Area und kommt da in diesem Gebirge an und möchte sich mal ausruhen. Und er setzt sich hin, um sich auszuruhen, um durchzuatmen, und stellt dann aber fest, er kann nicht mehr aufstehen, weil Bob, der kleine Baum, er hat ihn Bob getauft, hat Wurzeln geschlagen und hat sich in diesem Gebirge verwurzelt und wächst und wächst und wächst. Und
das ist ja, so Harold großartig. Ist
mit vollem Bewusstsein und dieses, diese Expansion von Bob, den er auch ab und zu Herbert nennt, weil er es witzig findet, das unterstreicht er in seinem Gespräch mit dir immer mal wieder. Bob selber kann nicht mit dir sprechen, nur Harold. Und er sagt immer so, ja, ich nenne ihn immer mal Herbert, das finde ich total witzig. Und ich glaube, Bob findet das gar nicht lustig, deswegen fügt er mir solche Schmerzen zu. Also er scheint wirklich ein wirklich schlimme Odyssee dadurch zu machen. Das scheint ihm wirklich, wirklich weh zu tun, dass Bob sich immer weiter ausbreitet. Und er ist halt auch sehr einsam, weil er ist eigentlich so ein sehr socializing Typ. Und jetzt hängt er da, ist verwurzelt. Um ihn schart sich diese Sekte, die ihn irgendwann gefunden haben. Und ja, wie wir schon meinten, bei denen ist alles Interpretationssache. Die hören ihm halt alle auch nicht richtig zu. Er bettelt die halt wirklich auch an, dass sie ihn töten sollen, so, ne? Er will erlöst werden, aber die, also das sagt er ja auch zu dir, ey, ich will, möchte bitte, dass du mich tötest. Bob hat inzwischen seine inneren Organe unter die Erde verfrachtet, in so ein Kavernennetzwerk. Da hängen halt seine Organe frei herum, weil Bob die aus seinem Körper getrieben hat. Das müssen unglaubliche Schmerzen sein. Und er hat auch schon wohl welche von den Sektenmitgliedern gefragt, ob sie ihn nicht erlösen würden. Aber die, ja, interpretieren das dann einfach so, dass der da was ganz anderes mit meint und sowas. Ne? Also es ist furchtbar. Also es ist ein ganz, 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 ganz schlimmer Lore-Part eigentlich.
Unser Meister predigt mal wieder Erlösung. So, nein, nein,
ja,
nein,
genau.
nein.
Er möchte sterben. Ja.
Was ich an dauernd denken muss, dass Lucy irgendwann auf Harold trifft und sie fragt, töte mich, und sie so, oh, nicht schon wieder.
Ja, echt, oh nein. Du bist doch mehr als ein Kopf.
Wenn sie das nochmal rausholen, das wäre lustig. ja, aber diese Unsterblichkeit ist für ihn halt die reinste Qual, ne? Und deswegen hat er den Spieler, also den Lone Wanderer, auch quasi dahin gelockt. Es scheint fast so, als wenn er über Harold mit dem ganzen Ödland kommunizieren kann, weil woher weiß Harold, dass der Lone Wanderer unterwegs ist und dass das vielleicht der ist oder die ist, die ihn erlösen könnte? Woher weiß er das?
Das ist schon cool. Das ist schon,
das scheint ja schon geil, so ein allgemeines Bewusstsein für die ganze Natur zu haben. Das finde ich total spannend. Ich finde generell, dass so Charakter wie Harold super unique sind, weil es auch nicht wirklich eine Erklärung gibt, wieso ist der denn so? Wieso hat das denn bei dem so Wurzeln geschlagen? Der FIV und bei anderen nicht. Also ich finde, sowas macht Fallout irgendwie aus, ne? Und ja, sowas voll. Fehlt mir so ein bisschen in Fallout 4 auch, so diese super Weirdness irgendwie.
Ja, also ein bisschen haben sie es ja drin, aber so richtig nicht.
Ja, Harold ist schon.
Theorie zu Harold, die ich habe, dass er halt irgendwie Baum-DNA abgekriegt hat, als er in das Becken gefallen ist,
ja, mit dem FIV. Möglicherweise. Man weiß ja auch nicht, ob er in das Becken gefallen ist. Ja, er wacht ja aus. Irgendwer hat ihn ja auch rausgebracht. Er wacht alleine im Ödland auf, außerhalb der Mariposa Militärbase. Das ist
auch also schon irgendwie strange, aber auch irgendwie cool, weil man sich da halt so viel überlegen kann und Theorien.
Total. Ich finde, sowas macht es halt echt aus. Und vor allen Dingen, dass das so komplett außerhalb der Main Story funktioniert, ist so ein bisschen wie Vault 108, finde ich auch total spannend und ist halt auch komplett außerhalb. Musste halt nicht hingehen. Und ich glaube, auch viele Spieler verschlägt das da überhaupt nicht hin, weil das auch so weit weg ist von dem Weg, den du. Also, wenn du in Ravenrock bist, da bist du dem Ganzen noch am nächsten von der Lokalität her, so, ne? Aber du kommst eigentlich in die Gegend vom Main Quest, kommst du da auch überhaupt nicht hin, ne?
Nee, das Einzige ist, wie schon gesagt, du kriegst es irgendwann auf der Karte angezeigt, wenn du genug Hinweise hast. Aber das war's
ja,
dann
genau,
auch.
Ja, genau, ja.
Was ich insgesamt so krass daran finde, ist einfach dieses: Das ist das Glied, was dich mit Fallout 1, Fallout 2 verbindet, wo du so sagst, so, wow, geil, krass, ne? Guck mal, das kenne ich noch aus diesen Teilen. Das ist immer wieder aufgetaucht und das ist so versteckt. Also ich behaupte, viele wissen gar nicht, dass es da ist, aber ja, ist halt so ein völlig surrealer Ort, der da halt ist, ne?
Total.
Und das ist es halt auch, was es so völlig raushaut, ne? Also ich meine, er ist da halt entstanden, du hast ja schon erzählt, er ist halt infiziert mit diesem FIV-Virus und das Problem ist halt, das Ganze entstand halt nicht absichtlich, ne? Sondern er ist halt dort hingekommen, wie du ja auch schon sagtest, und wurde dann dort verwurzelt durch den Baum, also durch das Wesen, was quasi in ihm wächst. Und danach breitete sich diese gesamte Natur um ihn herum halt aus, reagierte auf ihn und so weiter, aber er leidet halt darunter, ne? Er ist quasi, das ist das, was ich so mega geil an dieser Quest finde. Du kannst so viel da rein interpretieren, gerade auch im Bereich von Religion, weil du hast auch hier wieder diesen Aspekt zwischen Leiden und Wiedererneuerung, ne? Der ja ganz, ganz doll mit reinkommt in dieses ganze Konzept. Kommen wir aber erstmal zur Quest, die wir dort lösen müssen, Kelly.
Ja, genau. Du wirst ja dann, du musst dann dieses, genau, du kommst rein in die Oasis, wirst reingebeten, dir wird ja gleich gesagt, ja, hier der Baumvater möchte mit dir sprechen. Und um mit dem Baumvater sprechen zu können, musst du erstmal so ein kleines Ritual mit den Leuten machen. Dann musst du so Baumsaft trinken oder ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, was du da getrunken hast.
Das erinnert mich daran, wenn ich früher alleine irgendwo im Urlaub war, habe ich mich auch mal schnell mit Einheimischen angefreundet und ich musste schnell Getränke trinken, die ich nicht kannte vorher. Hat auch oft zu außerkörperlichen Erfahrungen geführt.
Im Prinzip kriegst du die ja auch so ein bisschen. Also du fragst dich dann auch, lebt das meine Spielfigur jetzt wirklich oder ist das nur durch diesen komischen Saft, den du da bekommen hast?
Geil, also, wie die auch alle dann Gefühl, auf einmal anfangen zu beten. Du trinkst ja das, kriegst dann diesen komischen Tunnelblick und auf einmal treten alle hervor und geben noch so ein paar Gebete ab und die besten Wünsche und bla bla bla. Finde ich sehr, sehr cool.
Ja, und dann wirst du zum Baumvater geführt. Und dann hast du erstmal dieses tolle Gespräch mit Harold, wo wir ja auch schon jetzt viel drüber gesprochen haben, was der dir alles erzählt. Und wie schon gesagt, er fragt dich, so wie Lucy auch schon oft gefragt wurde, ob du ihn töten könntest, weil er halt sehr, sehr leidet. Und dann sagst du so, okay, wie mache ich das? Da hast du dann auch mehrere Möglichkeiten. Er sagt so, ja, hier mein Herz ist da unten. Hier hast du was, um das kaputt zu machen. Geh bitte dahin, sprüh das aufs Herz und dann ist vorbei. Oder du musst das Herz irgendwie zerstören. Irgendwie sowas.
Ja, du musst das Herz
anholen. Genau, du musst das Herz zerstören.
In dem Moment, wo du musst halt in die Kavernen tauchen, die da unter diesem ganzen Areal sich befinden. Da tauchst du in so ein Becken und dann kommst du in so unterirdische Höhlen. Und
Meierlöks, glaube ich.
Ja, die sind levelabhängig tatsächlich. Ich habe das jetzt vorgestern wieder gespielt mit relativ High Level. Alter, da rennen da unten halt Meierlöck-Kings rum und sowas. Und das auf so engem Raum, ne? Das ist schon, ja, eine knackige Passage, wenn man vorher halt so durchs Ödland rennt und einfach so per One-Hit teilweise Enklave-Soldier in Power-Rüstung abknallt. Und auf einmal kommst du da hin und musst auf 3 Meter Raum, musst du dich mit Meierlöck-Kings abkämpfen. Das ist schon knackig.
Ja, voll. Also die Quest ist nicht so einfach. Ich hatte an dem Punkt schon Fawkes dabei. Fawkes ist einfach so, der macht halt alles platt.
Ja, ich hab kein Companion.
Ja, das ist ein Fehler. Du hast ihn noch nicht mal Dogmeat geholt.
Ich hab böses Karma. Ja, ich weiß, Dogmeat hätte ich mir holen können, habe ich aber nicht gemacht. Aber ja, ich habe das voll verbaselt, dass man Fawkes nur mit gutem Karma bekommt. Und dann dachte ich so, fuck, Ravenrock war durch und Fawkes so, nö, du bist mir zu böse. Ich sag, fuck, scheiße, da wollte ich in der Brotherhood mir die Leute holen, die wollen auch alle nichts mit mir zu tun haben.
Ja?
Deswegen habe ich mir jetzt diesen.
Ist immer gut.
Ich habe jetzt den.
Noch den Reim auf Mike Megaton anleiern. Der ist, glaube ich, nicht mit Karma.
Ja, Megaton ist so eine Sache. Irgendwo kommt ja mein schlechtes Karma her. Ja, ich habe mir jetzt den Regulator-Perk geholt, wo ich immer die Finger von bösen Charakteren einsammle und mir dann ein gutes Karma dafür kriege. Das ist ganz gut.
Ja, du kannst in Megaton. Ah, nee, warte, kaputt.
Ja, nee, warte.
Megaton war irgendwas. Ja.
Aber genau, das ist so, was du als Quest bekommst. Aber das geht noch weiter. Nachdem du gesagt bekommen hast, ja, bitte töte mich, hier geht zu meinem Herz, so mach das. Dann gehst du raus und dann spricht dich der Baumvater an und sagt so, ja, der fragt uns das auch. Also du kannst mit ihm reden, er sagt, ja, der sagt uns das auch. Aber wir dachten, das wäre, was sagen sie immer? Ach, dass das halt so eine, ja, wie nennen religiöse Leute das? Eine Quest, eine Herausforderung?
Prüfung, ach, ja, eine Prüfung. Das ist eine Prüfung für den eigenen Geistes, ja.
Dass es eine Prüfung von ihrem Gott ist und
genau,
dass wir da nicht drauf hören
sollen. Du musst widerstehen, deinen Gott zu töten.
Genau. dass der Gott uns bittet, ihn zu töten, aber das können wir doch nicht machen, das ist doch unser Gott und dann stirbt hier alles und wir wollen ja diese wunderbare Oase erhalten.
Im Grunde übertragen hast du auch hier wieder diese Geschichte von, oh, wie hieß der denn jetzt, der der in Gottes Auftrag seinen Sohn töten sollte, Abraham. Und wo Gott ja quasi erst im allerletzten Moment quasi dann eingeschritten ist und gesagt hat, ja, okay, ich habe gesehen, du bist wirklich, ne, voll und ganz Hingabe an meine Sache, töte den mal nicht.
Ich habe gesehen, dass du es vorhattest für mich, also es reicht.
Genau, richtig. Hey, geil, Bro. Und von daher, nee, das fällt genau in diese Schiene rein, ne? In diese Großprüfung und genauso verhalten die sich ja auch, ne?
Ja, voll. Aber auf jeden Fall der Baum, wie heißt der Baumhüter? Nee. Birch, genau.
Nennen wir ihn Birch, weil Baumvater ist ja Harold, nicht Birch.
Baumvater ist ja Harold, genau. Ich weiß nicht mehr, wie er auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall, Birch gibt dir dann ein Elixier, weil er sagt, wir können ihn nicht töten, aber wir müssen sein Wachstum beschränken, weil sonst wächst er halt über alles drüber und das wäre auch irgendwie schlecht, weil dann, wenn es dann so größer die Oase wird, desto eher werden sie gefunden. Jada, jada. Also gibt er dir das und das sollst du auf sein Herz machen, dass sein Wachstum beschränkt ist. Es tötet ihn aber nicht. Dass halt diese Oase erhalten bleibt. Und seine Frau spricht dich dann auch nochmal an und sagt so, das ist alles irgendwie doof. Hier hast du noch was anderes. Das sorgt dafür, dass die Oase noch viel schneller wächst und viel sich mehr ausbreitet, weil das ist so toll. Mehr Leute sollen von diesem Wunder der Natur profitieren. Hier, mach das. So, und dann stehst du da mit diesen drei Optionen und überlegst dir, ja, was mache ich jetzt? Also da stand ich total, und war so.
Total wichtig ist, dass bevor man dann in die Höhlen geht, sollte man tatsächlich mit allen Named Characters in der Oasis sprechen, weil die erzählen dir noch relativ viel über die Lore, wie sind sie in die Oasis gekommen. Da haben wir zum Beispiel Poplar, der sagt halt so, ey, es ist nicht nur unser Gott, wir müssen das mit allen teilen. Wir können mit Linden sprechen, der ist halt ehemaliger Brotherhood-Dude. Das ist alles wichtig für die Belohnung, die man nach dem Quest bekommt. A, erfährt man so viel über die Oasis und über die einzelnen Charakter, aber man kann auch einen Haufen Belohnung abstauben. Zum Beispiel auch von Ju heißt die, oder Yu. Das ist so ein kleines Mädchen, das ist die Tochter von Birch und Laurel. Und die ist tatsächlich da geboren, Sapling Yu. Und die ist die einzige Freundin von Harold quasi, weil ihre Lieblingsbeschäftigung ist das, sich in seine Arme zu legen, also in die Äste und so, und ihm einfach zuzuhören. Und Harold sagt auch, das ist die einzige Person, die ihm wirklich zuhört. Und ja, alle anderen verstehen ihn nicht, aber sie ist die einzige, die wirklich checkt, was er möchte, so. Ja, fand ich sehr, 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 sehr spannend.
Ja, aber genau das ist es. Es ist halt echt eine, ja, es ist so eine Mega-Tragik, die da drin steckt, ne?
Voll.
Und wie gesagt, ich finde da halt auch diesen Aspekt zwischen, also was da so an religiösen Verbindungen auch zu unserer realen Welt hergestellt wird, ne? Also erstmal hast du diese Religionsgeschichten, die ja da sind, so dieses Selbstleid, was ja quasi fast schon an dieses Jesuale herankommt, der ja auch das Leid der Welt auf sich geladen hat, um für die Sünden der Menschheit quasi dazustehen und dadurch aber Erneuerung halt dann bringt, ne, also die Wiedergeburt, die um Harold herum ja auch überall passiert, und das Ganze halt dann verknüpft mit diesen zwei, im Grunde, also mit dieser einen religiösen Sekte, die aber ja intern, wenn du ehrlich bist, zwei ganz krasse, ganz krasse Seiten zeigen. Ne? Also die einen sagen so, ja, wir müssen, wir haben hier schon Gott und der ist auch schon total toll, aber wir müssen seine Größe beschneiden, damit wir halt auch nicht entdeckt werden, damit es so unsere kleine Oase bleibt und alles unser und so weiter und so fort. Das ist halt schon ziemlich radikaler Ansatz. Damit es auch nicht gestört wird, ne? Weil wir weiß. Ja, genau. Also auf der einen Seite wollen sie es beschützen, ne? Dadurch, dass sie es klein halten wollen. Auf der anderen Seite wollen sie aber halt auch das bitte nicht teilen mit anderen. Also das soll auch, solange, also das ist auch schon ganz gut gelegen, da mit nur einem Eingang und so. Und sie, ne, wollen aber dann auch bitte nicht, dass jeder hier reinkommt und davon nachher noch profitieren könnte.
Ja gut, du kennst das Ödland, würdest du?
Ja, natürlich, ja, logisch. Die Ödlände
da reinlassen?
Naja, aber die Frage ist ja, bei einer Religion solltest du ja deine eigenen Bedürfnisse hinten anstellen, wenn es um das große Ganze geht, ne?
Kommt ja, richtig.
Also wenn du wirklich daran glaubst, dass er ein Gott ist und dass er sozusagen das Leben zurück in die Welt bringt, dann sollte dir dein eigenes Leben nicht so viel wert sein.
Ja, oder zumindest deine eigene Meinung davon, was hier jetzt gerade am angebrachtesten wäre, ne?
Ja.
So, und die handeln ja wirklich, also diese eine Seite handelt ja wirklich nur danach so, nö, wir kennen das Ödland, nö, lass mal, wir halten hier mal hier schön den Deckel drauf, wir halten das, ne, so ist schön, aber wir passen auf, dass es auch nicht mehr wird als das, was es jetzt gerade ist.
Ja, genau.
Und, ja,
das... Der Garten bleibt so, wie er ist.
Genau. Also im Grunde ja auch da wieder Rückschritt in so einem Fortschrittsmoment, ne? Also immer schön Konservatismus. So, das habe ich so gefunden, das muss jetzt auch so bleiben. Das hat schon immer geleckt.
Ja, genau.
Das ist nur gut, wenn das leckt. Sonst ist das nicht zu. Und auf der anderen Seite hast du halt aber dann die sagen, ja, nee, lass ihn mal sich ausbreiten und so. Der Gott weiß schon, wovon er spricht. Und ne, er ist es und das genau ist sein Wesen und das muss er ausleben und so. Und er selbst ist halt gar kein Gott, sondern einfach nur ein furchtbar leidendes Wesen.
Ja.
Und ja, nur ein Dude.
Ja, aber halt einer, der dem halt echt einfach nur Scheiße widerfahren ist, ne? So, Leute, ehrlich?
Ja, auf jeden. ja, Gerrit, wie ist denn mit der ersten Entscheidung, wenn du wirklich nach Harold gehst?
Wenn du nach Harold gehst, dann ist es so, dass du Harolds Herz zerstören kannst. Und er stirbt und wird erlöst. Ne? Die Oase beginnt dann ganz langsam zu verwelken. Die Pflanzen sterben ab und so weiter und so fort. Also du merkst, das geht schon wieder zurück in den Urzustand, wie du drumherum das Ödland auch kennst. Die Tree Miners reagieren furchtbar entsetzt. Und das Ganze verschwindet halt wieder, ne?
Aber sind die wirklich so entsetzt? Das war nämlich eigentlich, beim letzten Durchgang habe ich das nämlich gemacht. Da habe ich seinen Willen befolgt und habe das Herz zerstört.
Ja.
Und ich glaube, da sagen auch andere, sagen auch so zu dir, ja, nee, es war ja sein Wille und du hast das umgesetzt, so.
Ja, genau.
Und die so, okay, oh, aber reagieren die alle so?
Nee, ja. Ich glaube, es ist schon unterschiedlich, aber ich glaube, Birch zum Beispiel, der Vater da, der sagt halt, ja, okay, es war nicht in meinem Sinne, aber du hast im Prinzip das gemacht. Also die behandeln dich so ein bisschen als den Propheten oder Auserwählten. Die sind nicht genau deiner Meinung, aber das, was du machst, ist am Ende das Richtige.
Naja, du wurdest ja aus deren Sicht von deren Gott auch dahin geleitet, ne?
Genau. Es gibt aber eine zweite Option, ihn zu töten, denn das kleine Mädchen, erzählt dir, dass er tierische Angst vor Feuer hat und du kannst ihn tatsächlich anzünden. Und das kannst du dann nämlich auch schon oben machen. Damit kürzt du das Ganze gewaltig ab und das ist ganz, ganz furchtbar. Also da kriegst du auch böses Karma für und dann tauchst du auch im Abspann auf.
Ah, okay, krass. Das hab ich noch nie gemacht.
Du verbrennst ihn dann und er stirbt ganz, ganz qualvoll und schreit. Und das ist der schlimme Ausgang. Die anderen drei Enden sind quasi neutral und haben eher ein moralisches Gewicht. Aber wenn du ihn verbrennst, ist das ein schlimmes Ende.
Oh, wie krass.
Ja.
Tut richtig weh, ich habe Videos gesehen. Oh.
Echt? Oh, das muss ich mir nachher nochmal reinziehen. Also tatsächlich gar nicht.
Ich hab da ein Safe Game, wo ich das mal ausprobieren könnte. Ne, danach sammle ich ein paar Finger, spende ein bisschen Geld an die Kirche und der Ruf ist wieder gut, ne?
Ja, du kannst das Safe Game einfach neu laden.
Aber ja, genau.
Muss man Streamern machen, das will ich mir ansehen. Oh, übel.
Ja. Ja.
Einfach nur kurz, um diese Szene zu zeigen.
Genau, und die zweite Option wäre, wir befolgen Birchs Vorschlag. Der gibt dir halt auch so ein Serum. Man muss den gleichen Weg gehen, wie bei all drei Lösungswegen. Der vierte mit dem Verbrennen ist so ein bisschen ausgeklammert, würde ich jetzt mal sagen. Das ist für die Leute, die auch Megatonnen in die Luft sprengen. aber du musst auch durch die Höhlen dich mit den Meyerlurks auseinandersetzen, kommst auch zum Herz. Und wenn man das Herz dann mit dem Herz interagiert, gibt er dir halt diese Option. Und du kannst dieses, den Wachstums... den Wachstumshemmer spritzen sozusagen. Und dann bleibt Harold am Leben und im Prinzip bleibt alles, wie es ist. Das ist so der, ja, wie soll man sagen? Das ist so der konservative Weg. Alles, wie es ist und keine Lösung anbieten sozusagen. Weiß ich nicht.
Ja, irgendwie so. Ne? Also aber ich finde, das fühlt sich so, so am, ja, so am, 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 ja, das ist irgendwie...
Das ist der CDU-Weg, Stillstand.
Ich wollte gerade sagen, das ist der konservative Weg, das ist der feige Weg, ne?
Ja.
Also, das ist das, ich finde, Birch ist halt ein Feigling, der will, dass alles so bleibt, wie es ist.
Genau.
Und er hat keine Lust auf Veränderung. Ja. Voll. Und das ist auch das, was du dann so von Harold und so als Antwort darauf kriegst. Also, das ist halt wirklich so ein bisschen so, okay, ja, alles klar, er hat sich entschieden, einfach ein Feigling zu sein.
Ja.
Ja, und dann haben wir Entscheidung 3.
Ja, genau. Wenn man sich auf Laurels Seite schlägt.
Wenn man sich auf die letzte Seite schlägt, genau. Das Ödland wieder bewachsen lassen möchte. Und geht natürlich, man kriegt natürlich auch wieder ein Serum, muss zum Herz, muss das Serum beim Herz anwenden. und dann fängt die Oase an zu wachsen. Ja. Neues Leben entsteht im Ödland, die Treeminder feiern diese Entscheidung, weil ihre Religion ja jetzt so ein bisschen sich nach außen trägt. Aber das Problem ist, Harold leidet dann mehr. So mehr er wächst, desto mehr leidet er, weil Bob nicht unbedingt der netteste Mitbewohner. Im eigenen
Körper.
Ich glaube,
Bob ist halt einfach eine Pflanze. Ich glaube, der macht das halt ja, nicht mit Absicht, ne? Ich glaube, wenn sich so Wurzeln halt durch dich durchbohren und deine Organe in irgendwelche Höhlen verfrachten und weitertragen, das tut halt weh, aber ich glaube, Bob.
Ja, ist halt ein Baum, ne? Aber es ist halt
ja,
so,
was ich, nicht besser. Was ich spannend finde, wenn du dich auf Laurels Seite schlägst, dann gehst du ja auch wieder zu Harold. Und Harold sagt dir dann ja auch so, ja, okay, du hast mich nicht getötet, aber er sieht halt auch, dass er so ein bisschen selfish war. Also er sagt halt auch so, ja, war halt auch so ein bisschen egoistisch, dass ich sterben wollte. Von mir profitieren halt viel mehr Leute als, ne, es ist mein persönliches Leid, stelle ich jetzt mal hinten an. Ich bin wichtig für alle anderen.
Ja, das finde ich auch nochmal krass, ne, dass er seine eigene Apotheose in dem Sinne nicht akzeptiert, sondern halt einfach das Leid einfach sein muss.
Aber schon krass, wenn du überlegst, wie alt dieser Kerl ist und wie lange der da schon als Baum rumsteht. Und
ja, Baujahr 2072.
Ja. Naja, wie viel der schon mitgemacht hat im Ödland.
Richtig, ja. Und dann steht er da und fängt an, immer dann als Baum dann weiter zu wachsen und und wer weiß, wie viele Jahrhunderte der da noch stehen wird. Wenn er klar, werden sein Freund da, der Baum halt das Ödland bekrönt, aber
Freund,
er steht
der Baum
immer noch da.
Ist tot.
Alt wie ein Baum möchte ich sein. Ja, also Hot Take wäre auch, die Fallout-Serie verschlägt die irgendwann nach DC und ich fände es heftig, wenn die ganze DC-Area einfach ein Urwald ist, weil Harold komplett explodiert ist. Das wäre richtig geil.
Mega.
Alle erwarten, okay, wir haben jetzt Fallout 3, wieder nur Remember Berries und es sieht alles so aus wie in den Spielen und wir gucken, was wir möglichst wiedererkennen und wie originalgetreu das nachempfunden wurde in der Serie. Nein, es ist alles ein Dschungel, weil Harold alles komplett übernommen hat. Und jetzt spinnen wir das mal weiter mit Project Purity. Das saubere Wasser spielt ihm nochmal in die Karten und dadurch kann er noch besser gedeihen. Also
oh, krass.
Das
beschleunigt das Ganze noch mehr.
Die kommen nach DC und DC ist einfach Jumanji.
Aber auch so richtig abgedreht, auch so mit einer verdrehten Tierwelt und so weiter.
Dschungeltodeskrallen mit Tigermuster.
Die du nicht auf Entfernung siehst, sondern
die sind. Es gibt noch andere Sachen, ja.
Die
so geil aus dem Baum auf dich herabschmeißen.
Ja, es gibt
so,
ja
geil.
Unsichtbare Deathclaws, also.
Ja,
aber die müssten ja nicht mal unsichtbar sein. Sondern
so Predator-mäßig.
Wenn du halt einfach keine Sicht hast.
Wahnsinnig gut.
Also alles ist grün.
Sehr geil.
Grüne Todeskralle siehst du halt auch einfach nicht.
Hot Take, das will ich als Mod für Fallout 4.
Geil.
Das wäre geil. Ja, das wäre eine Mega-Belohnung. Das wäre eine Mega-Belohnung. Da würde man auch vergeben, dass gewisse Countdowns auf Internetseiten uns im Prinzip einen Scheißdreck gegeben haben. Aber wie sieht's mit Belohnung in-game für das Oasis-Quest aus?
Ja, sie ist nicht so riesig, aber man kriegt ein paar, besonders wenn man vorher mit den Leuten gesprochen hat.
Ja, aber gerade sagen, also egal welches Ende du wählst, außer das mit dem Verbrennen, kriegst du eigentlich guten Loot, finde ich. Also viel mehr als in anderen Quests.
Ja, auf jeden Fall. Also je nachdem, was man wählt. Also wenn du das Herz, also ich habe das Herz zerstört gehabt, weil ich ihn erlösen wollte, weil ich auf ihn hören wollte und sein Baumblut ist auf mich runtergerieselt und hat mir dann irgendeinen Perk gegeben. Ich weiß noch nicht mehr, wie er hieß. Also er hat mir irgendwelche, ich glaube, Stärke oder sowas habe ich noch gekriegt.
Ja, kann gut sein, kann gut sein. Kann gut sein. Ich weiß auch nicht mehr, was das genau bringt, aber ja, da kriegst du sowas ziemlich Einzigartiges. Und ja, wie gesagt, es ist halt wichtig, mit den Leuten, bevor du in die Kavernen gehst, mit den Leuten einzusprechen und möglichst alles auszubaldowern, möglichst viel über Leute zu erfahren, weil dann kannst du sie nach erfolgreichem Abschluss des Quests nochmal ansprechen und kriegst unterschiedlichste Sachen. Ich glaube, wenn du das Wachstum hemmst, kriegst du sogar einen Raketenwerfer mit Munition von dem einen. Wenn du das Wachstum spreaden lässt, kriegst du eine Kapuze von den Tree-Minders. Du bekommst von Yu, kriegst du ihren Kuschelteddy. Ziemlich geil, weil der permanent 10 plus auf Sprechen gibt. Finde ich sehr, sehr geil. War besonders für meinen Durchgang jetzt ziemlich nice, wo ich Speech immer so ein bisschen nur so mittelgeskillt hatte, fand ich den schon sehr, sehr gut. Du kriegst von dem ehemaligen Outcast der Bruderschaft, kriegst du seine Outcast-Rüstung. Finde ich richtig geil. Also finde ich wirklich mega geil. Weil ich jetzt auch zu einem Zeitpunkt da war, wo ich schon das Power-Rüstungstraining hatte. Und ich finde die Outcast-Rüstung richtig stark. Gibt schon einen Grund, warum ich meine Wasteland-Warfare-Bruderschaftler so anmal. Ja, also ich finde das gar nicht so schlecht. Also klar, der moralische Aspekt ist natürlich auch eine Belohnung. Man erfährt was über sich selbst. Aber ich fand das Loot, im Gegensatz zu anderen Quests, fand ich das schon sehr, sehr beachtlich, weil du auch von so vielen unterschiedlichen Leuten Sachen bekommst, die echt cool sind.
Ja, voll. Aber ich fand es halt auch echt schwer, mich für was zu entscheiden. Ich hatte echt Bauchschmerzen, irgendwas zu machen. Ich habe dann auch in die Gruppe nochmal gefragt, Leute, was für ein Ende, ich bin jetzt da, was für ein Ende wähle ich am besten? Ich kann mich nicht entscheiden. Und dann hat Andi gesagt, ja, bring ihn um. Und ich war so, okay, ich meine, jetzt ist klar.
Nee, ich habe ihn spreaden lassen.
Ich habe ihn auch spreaden lassen bei meinem jetzigen Durchgang, aber ich finde, Harold ist halt so die einzige vernünftige Stimme da, weil ich merke immer, bei Fallout fließt viel von meiner eigenen persönlichen Einstellung rein und ich halte so überhaupt nichts von Religion und dann ist natürlich die logische Wahl, okay, wir nehmen den einzigen, der nicht nur Scheiße erzählt und befolgen dem, was er sagt.
Ja, grundsätzlich ja, aber in dem Fall war bei mir tatsächlich das Wohl vieler geht über das Wohl eines Einzigen.
Genau, ja, das ist auch eigentlich das Sinnvolle, was man tun soll. Das habe ich jetzt bei meinem jetzigen Durchgang auch gemacht.
Aber wisst ihr, was mir auch so unheimlich schwer fällt? Wisst ihr, wer Harold spricht im Englischen?
Weiß ich nicht. Weiß ich tatsächlich nicht.
Das ist, glaube ich, derselbe, der Nick Valentine spricht. Das ist
okay.
Und es passt halt auch absolut, weil das ist halt so vom Charakter her auch recht ähnlich. Der spricht immer so. Der spricht recht viel.
Ja, der ist witzig. Die Dialoge mit Harold sind einfach klasse. Ja, also wie wir schon gesagt haben, das Ganze ist halt eher eine Interpretationssache. Es gibt nicht wirklich das richtige oder das falsche Ende. Klar, das Verbrennen ist nochmal übel, aber da stellt man sich halt viele Fragen, ne? Ist die Hoffnung für so eine zerstörte Welt dann am Ende wichtiger als das individuelle Leid? Ich würde mal so sagen, so direkt aus dem Effekt raus würde man erstmal sagen, ja, natürlich. Aber wenn man sich überlegt, das individuelle Leid würde einen selbst betreffen, ist das natürlich noch eine ganz andere Frage. Und die Frage ist auch, dürfen wenige oder Einzelne halt geopfert werden zum Wohle aller sozusagen? Und das ist ja im Ödland eine Frage, die sich eigentlich gar nicht stellt, weil es werden ja ständig Leute ermordet, damit sich einzelne Gruppen bereichern können. Und wenn man das Ganze mal umdreht und alle haben was davon, ist das, glaube ich, keine großartige Frage. Ne?
Welcher Vault war das nochmal? Welche Nummer?
Ja,
den wir auch schon mal besprochen hatten.
New Vegas, ne? Ja. Mhm. Hatten wir in unserer Halloween-Folge, glaube ich. Ja.
Genau.
Und ja, die Frage ist halt, Harold ist ja nicht wirklich ein Gott, der ist auch kein Held oder Märtyrer, er ist halt einfach Opfer von dieser Verkettung von Umständen. Ne? Also hätte er damals nicht diese Expedition zur Mariposa angeführt, wäre halt alles anders gekommen. Ne?
Er hat einfach nur Pech.
Ja, und wenn man dann überlegt, okay, er ist quasi nach Mariposa, um dem Ursprung der Supermutanten auf die Schliche zu kommen, weil er persönlich zu viele Ausgaben hatte, um sein Unternehmen noch lukrativ weiterzuführen. Also es war ja ein sehr egoistischer Gedanke erstmal, ne? So, okay, ich versuche das jetzt zu erledigen, gar nicht, weil ich irgendwie hier dem Ödland einen Gefallen tun will, sondern die Sicherheitskosten für meine Karawanen, die explodieren einfach und dem muss ich jetzt langsamer Einhalt gebieten. Und was das nach sich gezogen hat, am Ende werden hier Entscheidungen getroffen, die einfach den kompletten Verlauf der Bewohner des Capital Wasteland beeinflussen. Und da geht es halt dann nicht mehr um individuelle Bedürfnisse oder um ein Unternehmen, dem es schlecht geht. Das finde ich halt spannend, wenn man den Bogen weiter zurückschlägt zu den Ursprüngen von Harold.
Das Gesamte siehst. Und vor allem ist es ja auch eine ganz, ganz krasse Kritik, die da wieder hintersteckt. Ne? Also auch hier haben wir wieder ganz, ganz viel Realkritik, Realpolitik, die dahinter steckt. Und ich finde, man kann das halt super verknüpfen, auch mit diesem Umweltgedanken, den wir jetzt im Moment haben. Ne? Du hast hier auf der einen Seite...
Haben wir?
Im Moment spielt es ja keine große Rolle, weil wir ja erstmal verhindern
müssen... Warte mal, ich muss kurz zur Tür der Amazon-Boote.
Alles klar.
Bring mir irgendein gottloses Item, was ich nicht brauche, yeah. Aber haben will.
Nein, man kann ja diese Verknüpfung durchaus ziehen. Also du hast auf der einen Seite hast du diesen ehemaligen Kapitalisten, der durch blöde Umstände jetzt zu dem Umweltretter schlechthin geworden ist, wenn du so willst. Sehr unfreiwillig natürlich, ne? Überhaupt nicht, weil er es will, sondern weil er muss, weil er halt einfach auch gar keine andere Wahl hat. Aber man selbst steht halt vor der Wahl, so was mache ich? Opfer ich jetzt den, also erlöse ich den Menschen, der dahinter steckt und nehme somit allen anderen die Hoffnung, dass es wieder mehr Natur gibt, dass es wieder sauberes Wasser gibt, dass es bessere Zeiten geben kann und so weiter. Oder lasse ich den, oder muss der Mensch jetzt leiden, damit es der Natur besser geht? So finde ich es mega cooler Konflikt, der hier aufgemacht wird. Ne? Und einfach mega tiefsinnig, auch wenn man es zulässt, sich mal 5 Gedanken darüber zu machen in dem Spiel.
Finde ich generell, Fallout 3 ist da ja generell, geht da ja einen ganz anderen Weg als die anderen Fallout-Spiele, weil das Hauptquest geht um ein menschliches Grundbedürfnis, nämlich sauberes Wasser. Und dann haben wir so Nebenquests wie das mit der Oase. Und das ist ja ein wiederkehrendes Bild, was wir in Fallout 3 haben und so in keinem anderen Fallout-Spiel in dem Umfang. Ne?
Ja. Und auch hier ganz geil, wenn man sich wieder anguckt, von wann ist Fallout 3, ne, wo du diese ganzen Haiti-Geschichte, World for Africa-Geschichten, Wasserspenden, Brot für die Welt und so weiter, wo das ja ganz groß geworden ist. Das waren schon Zeiten da, wo man sich gerade, ich sag mal, in der reichen westlichen Welt halt damit oder einige sich damit beschäftigt hat oder versucht hat, dass die Leute sich damit zu beschäftigen. Ja,
2008,
ne?
Ist das nicht auch, ja, genau, das nicht 2008 auch mit Al Gore? Wann hat denn Al Gore seine Hochzeit gehabt? Das war besonders für die Amerikaner, ne? Man muss das auch ein bisschen durch die amerikanische Brille sehen. Ist ja dann auch so einer wie Al Gore, wo man als Europäer auch so ein bisschen drüber schmunzelt, aber für die war das ja schon der absolute Öko so, ne?
Ja, wann hat er denn seinen Film rausgehauen hier?
Ich gucke gerade mal nebenbei, ihr könnt gerne noch ein bisschen über die Verknüpfung zur realen Welt sprechen.
Aber ja, genau. Also da hast du halt genau dieses, ne? Also du hast halt das System, was halt da ist, gegen das, was die Möglichkeit wäre. Ne? Und auch hier wieder das, was du ja selber sagtest, ne? Dass du wirklich diesen ehemaligen Kapitalisten, der halt dann in eine Scheißsituation kommt und plötzlich halt aber super unfreiwillig und auch nur durch Leid von ihm selbst, was man halt auch wieder übertragen kann, so, ach guck mal, ne, die großen Firmen müssten leiden, damit es allen anderen besser geht. So, das ist ja jetzt auch kein
Gedanke.
Ja, das ist ja nur kein Gedanke, den ich jetzt neu aufwerfe, sondern wenn wir in Deutschland, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir unseren Milliardären und Multimilliardären, die wir in Deutschland haben, und jetzt kommt immer dieses Argument, oh, aber wenn wir die besteuern, dann ziehen die alle weg. Ja, dann lass sie doch wegziehen.
Am Arsch ziehen die weg.
dann packt Herr Aldi alle seine Filialen ein.
Genau.
Und dann geht der nach Kanada.
Genau. Genau so wird es ablaufen. Al Gore übrigens hat seinen bekannten Dokumentarfilm 2006 rausgebracht und 2008 wollte er tatsächlich Präsident der Vereinigten Staaten werden.
Ja, das wäre so gut geworden, wenn der das geschafft hätte.
Crazy wäre es geworden, auf jeden Fall.
In der Welt würde ich gerne leben. Also wenn es eine so eine Abbiegung gäbe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, die wäre, glaube ich, geil gekommen.
Alter, an sich, ich würde gerade absolut nicht in dieser Welt leben wollen.
Doch, nein,
das ist ein Fiebertraum mittlerweile.
Al Gore als Präsident? Doch, ich glaube, der hätte.
In unserer jetzigen Welt. Al Gore ist Präsident, okay, aber was jetzt abgeht, das ist ein Fiebertraum.
Ja.
Fiebertraum. Guck mal, der hat 2024 Presidential Medal of Freedom verliehen bekommen. Oh. Gefahren. Hm. Ja, wir haben das Thema eigentlich gut durchgearbeitet. Also jetzt habe ich so ein paar Skriptpunkte, die wir eigentlich alle schon so ein bisschen abgearbeitet haben. Du schreibst ganz oft hier im Skript Story statt Action, finde ich auch, obwohl du so ein bisschen mit den Meyer-Logs zu kämpfen hast, aber ganz ehrlich, die hätten die auch weglassen können, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Also dann hätte man da noch mehr Dialog, mehr Spiritualität, irgendwie vielleicht so eine Art, keine Ahnung, so eine spirituelle Reise durch diese Kavernen eher, ne?
Also mit für mich hätte es da gar keine Gegner gebraucht.
Storytelling und so. Die Gegner finde ich tatsächlich so ein bisschen lästig in dem Moment, weil sie dich auch mit dem Level, wo ich gerade bin und dadurch musste, auch ganz schön die Zähne zusammenbeißen lassen. Aber ja, ich fände es tatsächlich noch besser, hätten sie die Gegner weggelassen und hätten sie da ein bisschen mehr draus gemacht, noch mehr labern, noch mehr Story, noch mehr moralische Entscheidungen.
Also von daher, ne, Macher, ihr hört uns ja öfter mal zu. Bei einem Remake super gerne den Teil noch größer aufbauen.
Ja.
Alle Feinde weglassen, das ist komplett ohne Waffen alles, aber holt diese Entscheidung noch mehr hervor.
Ja, vielleicht tatsächlich dieses Ganze mit, wir saufen dieses komische Gesöff da, noch mit mehr Halluzinationen und irgendwie komischen spirituellen Sachen, vielleicht aus der Vorkriegszeit, was weiß ich, das fände ich ganz geil. Also das ist ja, die Oase ist, glaube ich, ein altes Bergwerk, wenn ich mich nicht täusche. Das ist, da wurde das Ganze angesiedelt. Daher auch diese Kavernen. Das sind zwar natürliche Höhlen, aber da wurde mal irgendwas abgebaut, bin ich der Meinung.
Ja,
also, da könnte man noch mehr draus machen. Man findet auch so Überbleibsel noch da unten rumliegen, aber das meiste wurde ja schon überwuchert. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Thema und tatsächlich wieder ein Beweis dafür, dass in Fallout 3, finde ich, die Nebenschauplätze eigentlich noch besser sind als das Hauptgame.
Ja, also das Hauptgame ist nicht so übel, muss man sagen, besonders mit dem einen DLC, ich vergesse immer den Namen, dem wo man Postgame bekommt.
Broken Steel.
Broken Steel, genau, das macht die Hauptstory mal rund. Aber ja, die Nebenquests sind immer das Beste an Fallout.
Mega stark.
Haben wir ein Wort der Woche?
Ja, mein Freund der Baum.
Mein Freund der Baum, finde ich gut. Finde ich gut.
Richtig gut. Habe ich mir vorher überlegt. Habe ich tagelang drüber nachgedacht.
Und du hast es
sehr schön.
Das ist wichtig.
Ja, sehr, sehr gut. Ja, wir sehen uns auf der Comic-Con in Dornbirn. Viel Spaß mit der Woche, freut euch auf Donnerstag, da bekommt ihr die doppelte Ladung Fallout Reviews für Fallout on Prime Episode 1 und 2 der zweiten Staffel. Und ja, habt ihr noch abschließende Worte, sonst wäre ich raus.
Nur ein Ciao.
Ciao. Und gießt eure Pflanzen.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault. Das ist Newcastle, dein Fallout-Podcast.